So, letzten Sonntag hatte ich euch ja ermutigt, würde ich mal sagen, oder aufgefordert, im Blick auf die heutige Predigt schon mal das erste Kapitel der Offenbarung zu lesen. Es wäre natürlich jetzt unfair, wenn ich das abfrage, weil ja einige nicht da gewesen sind, die hätten ja einen Nachteil, dementsprechend bleibt das unter Verschluss. Aber es ist auch möglich, ohne diese konkrete Vorbereitung, hoffe ich zumindest, der Predigt zu folgen. Aber ich wollte euch zum Lesen motivieren, weil ich weiß, Offenbarung lesen, das ist immer eine ganz besondere Herausforderung. Auf der einen Seite reizt das natürlich darin zu lesen, weil Johannes, der das Buch geschrieben hat, in seiner Vision eben so ein, nicht nur ein Stück, sondern ein ganz großes Stück in den Himmel schauen und in die Zukunft sehen durfte. Und da will natürlich auch ich wissen, was hat er da so gesehen? Auf der anderen Seite ist es mächtig schräg. Außerdem ist das, was da geschrieben steht, also mir geht es so, das ist so komplex und das übersteigt meine Vorstellungskraft, dass ich immer das Gefühl habe, wenn ich da etwas gelesen habe, da ist irgendwie gar nichts hängen geblieben. Im letzten Jahr habe ich so versucht, mich an den Bibelleseplan zu halten und die Offenbarung, die steht ja ganz hinten und da war natürlich im Dezember dieses Buch dran. Und die Erfüllung eines Bibelleseplans, das erfordert immer eine gewisse Geschwindigkeit, eigentlich kein Problem für mich. Und so habe ich die Kapitel hintereinander gelesen und in meiner App abgehakt, Pflicht erfüllt und vergessen. Und das nicht zum ersten Mal. Ein Freund von mir hat mich da neulich sehr beeindruckt. Er sagte, seit einem Jahr lese ich das 12. Kapitel der Offenbarung. Ich beschäftige mich nur mit diesem Text und es ist absolut beeindruckend, was ich dabei immer wieder an Neuem erkenne. Offenbarung lesen braucht Zeit und es braucht vor allem den Geist Gottes, der uns diesen Text offenbart. Ein bisschen Zeit nehmen wir uns jetzt heute Morgen hier und wir konzentrieren uns aber lediglich auf 10 Verse aus dem ersten Kapitel und selbst da legen wir den Fokus nur auf wenige Details. Und den Geist Gottes, den laden wir ganz konkret ein, dass er uns zeigt, was heute Morgen für uns wichtig ist. Ich bete. Großer Gott, ja, wir brauchen das so sehr, dass du uns berührst durch deinen Geist, damit wir erkennen, wie du es meinst, was du es sagen willst durch dein Wort. Und wir danken dir für das Wort, das wir frei zur Verfügung haben und wir bitten dich, dass du durch deinen Heiligen Geist unsere Herzen und unseren Geist anrührst, dass wir es richtig verstehen, dass es eben nicht verfliegt, das Wort, sondern dass es verankert ist, dass es Wurzeln schlägt und Frucht bringt, dass wir es erkennen, was es uns zu sagen hat und dass es uns begleitet bis über diesen Gottesdienst hinaus in die Woche und in unser Leben. Amen. Ich lese aus dem ersten Kapitel der Offenbarung die Verse 9 bis 18. Ihr könnt natürlich gerne mitlesen nach der Übersetzung, neue evangelistische Übersetzung. Da steht: Ich, Johannes, euer Bruder, teile mit euch die Bedrängnis, aber auch den Anteil an Gottes Reich und das geduldige Warten darauf, weil ich wie ihr mit Jesus verbunden bin. Und weil ich das Wort Gottes verkündige und für die Botschaft von Jesus eintrete, bin ich auf der Insel Patmos verbannt worden. An einem Sonntag, dem Tag des Herrn, wurde ich vom Geist Gottes ergriffen. Ich hörte hinter mir eine laute Stimme, die wie eine Fanfare klang und mir befahl: Schreibe das auf, was du siehst, in ein Buch und schicke es an die 7 Gemeinden in den Städten Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea. Als ich mich umdrehte, um zu sehen, wer da mit mir sprach, sah ich 7 goldene Leuchter und mitten zwischen den Leuchtern jemand, der aussah wie der Menschensohn. Er trug ein Gewand, das bis zu seinen Füßen reichte, und ein breites goldenes Band um die Brust. Das Haar auf seinem Kopf war weiß wie schneeweiße Wolle. Seine Augen brannten wie lodernde Flammen. Seine Füße glänzten wie leuchtendes Gold, das im Schmelzofen glüht, und seine Stimme klang wie das Donnern der Brandung. 7 Sterne hielt er in seiner rechten Hand, und aus seinem Mund kam ein scharfes, auf beiden Seiten geschliffenes Schwert. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne in ihrem höchsten Stand. Als ich ihn sah, fiel ich wie tot vor seine Füße. Aber er legte seine rechte Hand auf mich und sagte: Hab keine Angst. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, aber jetzt lebe ich in alle Ewigkeit und habe die Schlüssel für Hölle und Tod. Soweit die Offenbarung. Johannes war gefestigt in seiner Vorstellung von Jesus. Ich denke, wenn irgendjemand ein Bild von Gott hat, was wenigstens in Ansätzen der Realität nahe kommt, dann muss es Johannes gewesen sein. Wir gehen davon aus, dass der Johannes der Offenbarung der Apostel ist, der von Anfang an mit Jesus auf dieser Erde als sein Jünger unterwegs gewesen ist. Es gibt Theologen, die das anzweifeln, aber es gibt auch viele sprachwissenschaftliche und geschichtliche Indizien, die dafür sprechen, dass es eben ein und derselbe Mann ist. Und er spricht in unserem Text davon, mit Jesus verbunden zu sein, genau wie die Geschwister. Und eben keiner könnte das mehr behaupten als er. Seine Beziehung zu Jesus ist ja fast schon legendär. Es ist davon auszugehen, dass er der jüngste der 12 Jünger gewesen ist. Und ihm wird eine ganz besondere Nähe zu Jesus zugeschrieben. Im Evangelium ist von dem Lieblingsjünger die Rede. Von Anfang an und bei allen entscheidenden Aktionen von Jesus ist er immer mit dabei gewesen. Wir haben das vorhin im Evangelium gehört, die Verklärung, wo Gott sich schon mal so zeigt, da war er live dabei. Und selbst bei der Kreuzigung, als alle anderen fliehen, da bleibt er mutig am Unglücksort und spricht sogar noch mit seinem Herrn und hält aus bis zum Ende. Dann erlebt er das Wunder der Auferstehung und seitdem ist er einer der treuesten Verkünder und einer der Zeugen der Wahrheit Gottes. Das sind seine Erfahrungen und die haben natürlich sein Gottesbild geprägt. Und auch unser Bild von Gott ist geprägt von den Dingen, die wir von Gott lesen, die uns andere berichten oder eben auch von dem, was wir selbst mit Gott erlebt haben. Darauf baut vieles in unserem Glauben auf. Und das bringt mit sich, auch wenn wir das gar nicht wollen, dass wir unseren Gott ein bisschen reduzieren auf die Dinge, die wir verstanden haben. Unser Gottesbild ist davon geprägt, von dem, was wir verstehen und manchmal auch von dem, wie es eben in unser Leben hineinpasst. Vielleicht ist es bei dir so, dass Gott vor allem für dich der Schöpfer ist, der all das Schöne gemacht hat, was auf dieser Erde zu sehen ist. Oder du siehst vor allem in Gott den Vater. Kann auch sein, du bist geprägt von einer Vorstellung, dass Gott der Aufpasser ist, der am Ende genau gesehen hat, was du getan hast und dann der Richter sein wird über den Dingen, die dir gut gelungen sind oder schlecht. Einige nennen Jesus ihren Freund und sehen in ihm, zu Recht natürlich, ein Vorbild vor allem, an dessen Wort man sich orientieren kann. So ist unser Gottesbild geprägt, und wenn ich von mir ausgehe, dann leuchtet mir das auch ein, dass mein Gottesbild eben unvollständig ist, dass ich nicht alles begreifen kann, dass Gott größer ist. Aber Johannes, der war doch super dicht dran. Und trotzdem erfahren wir, dass auch sein Bild unvollständig ist. Seine ganze Erfahrung mit Gott wird in den Schatten gestellt. Alles, was er bisher meinte, erkannt zu haben, wird völlig übertroffen. In dem Moment, als er hier diesen Einblick in die himmlische Welt hält. Zuerst hört er ja nur eine Stimme. Und das hält er noch aus. Wahrscheinlich hätte mich diese Fanfare, die er da beschreibt, schon weggeblasen. Aber Johannes, der steht noch und er bekommt den Auftrag zu beschreiben, was er sieht. Und vielleicht denkt er da so zu Beginn, okay, mache ich, geht los. Aber da muss ich mich natürlich erstmal umdrehen, und dann dreht er sich um zu sehen. Und da steht hier: Als ich ihn sah, fiel ich wie tot vor seine Füße. Und da ist mir aufgefallen, dass die Redewendung, du siehst heute wieder umwerfend aus, wahrscheinlich einen biblischen Ursprung hat. Aber bei Johannes geht es ja nicht einfach um die Schönheit, die uns total beeindruckt, sondern es geht um die allumfassende Vollkommenheit. Die Vollkommenheit des lebendigen Gottes, die er hier auf einen Schlag präsentiert bekommt. Und eigentlich ist es unbeschreiblich. Aber er soll es ja beschreiben, das hat die Stimme ihm ja gesagt. Und ich bin froh, dass Johannes wenigstens den Versuch unternommen hat, das, was er da gesehen hat, in Worte zu fassen. Wahrscheinlich die größte Herausforderung seines Lebens. Und ich mache euch da echt Mut, ihr müsst das einfach unbedingt nochmal lesen zu Hause, weil da so viel in jedem einzelnen Detail drinsteckt. Das ist völlig unmöglich, das jetzt hier in Einzelheiten zu betrachten. Nur kurz zusammengefasst, die Erscheinung ist angezogen wie ein Priester mit einem langen Gewand, weil er der vollkommene Hohepriester ist. Er, der durch sein Opfer mit seinem eigenen Blut den Weg für Gott freigemacht hat. Er trägt einen goldenen Gürtel, der zeigt, dass er König ist. Ein König, der allen Glanz und alle Reinheit, die irgendwo bisher dagewesen ist, bei Weitem überbietet. An anderer Stelle wird Johannes ihn noch den König der Könige nennen. Und dann versucht Johannes, diese Reinheit, die ihm da entgegenkommt, zu beschreiben. Und da reicht ihm nicht ein Vergleich. Er versucht, das irgendwie auszudrücken, und deswegen beschreibt er das wie Schnee. Aber das drückt es einfach nicht aus, sondern es ist Schnee, Weiß und Wolle. Mindestens zwei Dinge, die irgendwo uns das nahebringen sollen, aber es ist eigentlich unbeschreiblich. Dann sind die Augen wie Feuerflammen, die alles durchschauen, denen man nichts vormachen kann. Wenn Johannes bisher Psalm 139 gebetet hat: Herr, du durchforschst mich, so wusste er jetzt plötzlich genau, was damit gemeint ist. Nichts bleibt diesem Gott verborgen. Füße wie glühendes Gold im Schmelzofen. Von wegen staubige Jesuslatschen, wo man sich fragt, wie man da überhaupt gehen kann. Nein. Auch hier das Gold als Symbol der Reinheit, aber vor allem als Symbol für einen festen Stand und das Bewusstsein, dass sich diesen Füßen nichts entgegenstellen kann. Seine Stimme wie ein großes Wasserrauschen, wie das Tosen des Meeres, so steht es in einer anderen Übersetzung. Schon mal was anderes verstanden oder gehört, wenn ihr nah am Meer steht und es ist ein Sturm und es rauscht? Das ist die Stimme des Herrn, die alles übertönt, auf die jeder hören muss. Ein scharfes, zweischneidiges Schwert aus seinem Mund. Jesus als das lebendige Wort. Das hat uns Johannes schon im Evangelium vermittelt. Und nun bekommt er es selbst live zu sehen, diese Waffe ohne stumpfe Seite, ohne Schwäche, die auch wir nutzen dürfen, weil wir mit der Bibel ja Gottes Wort zur Verfügung haben. Und sein Angesicht, das leuchtet wie die Sonne an ihrem höchsten Stand in all ihrer Macht. Ich kann mir vorstellen, auch hier hat Johannes krampfhaft versucht, einen Vergleich zu finden, aber mehr als das Bild der Sonne hat er nicht, um uns als Menschen diese Strahlkraft und die Energie zu beschreiben, die von der Erscheinung ausgeht. Und das muss ihn einfach umwerfen. Und eigentlich war Johannes gut vorbereitet. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf der Erde, das hat sein Herr gesagt. Und Johannes war schon immer überzeugt von der Größe und Vollmacht von Jesus. Und er war sich auch bewusst, dass seine Erkenntnis zu Lebzeiten eben nicht alles ist. In einem seiner Briefe, im ersten Brief des Johannes, lesen wir im 3. Kapitel: Ihr Lieben, schon jetzt sind wir Kinder Gottes. Und was das in Zukunft bedeuten wird, können wir uns jetzt noch nicht einmal vorstellen. Aber wir wissen, dass wir von gleicher Art sein werden wie er, denn wir werden ihn so sehen, wie er wirklich ist. Und nun sieht Johannes endlich den Menschensohn wieder und er weiß, das ist mein Gott, das ist mein Herr, mein Jesus, noch viel mächtiger und stärker, als ich mir das hätte vorstellen können. Aber trotz aller Erwartungen und aller Vertrautheit zu seinem Gott, es ist selbst für ihn viel zu viel. Und vielleicht geht es dir bei der Beschreibung genauso wie dem Johannes oder wie es auch mir geht. Auf der einen Seite, genau das ist unser Gott, das ist mein Gott, groß und vollmächtig, stark und strahlend und ich darf zu ihm gehören. Und auf der anderen Seite überfordert es mich, und ich kann mir das alles nur bedingt vorstellen. Und obwohl ich von der Güte Gottes überzeugt bin, klingt eben das vieles, was Johannes beschreibt, irgendwie auch bedrohlich. Aber Johannes geht es ja genauso. Auch wenn er das geahnt hat, dass Gott mehr zu bieten hat, löst diese massive Präsenz Gottes bei ihm Furcht und Schrecken aus. Zu heilig, zu groß und zu herrlich für ihn als sündigen Menschen. Aber, und damit kommen wir zum entscheidenden Detail, da ist ja noch die rechte Hand. Zweimal wird sie genannt in unserem Text und mich fasziniert diese Hand. Daran bin ich hängen geblieben. Und wir wollen ein bisschen länger bei diesem Körperteil bleiben. Die rechte Hand von Jesus. Erst durch sie wird Gottes wirkliches Wesen und seine Stellung zu uns Menschen so richtig wahrnehmbar und für uns verdeutlicht. 7 Sterne hielt er in seiner rechten Hand. So lesen wir es und sowas muss natürlich erklärt werden, was das wirklich bedeutet. Und Gott erklärt es selbst im Vers 20 nach unserem Text, sagt er, die 7 Sterne sind die Engel der 7 Gemeinden. Wenn die Zahl 7 in der Bibel vorkommt, dann ist es immer die Zahl für die Vollkommenheit. Und auch wenn wir hier die 7 Gemeinden namentlich erwähnt finden in unserem Text, meint Gott damit eben nicht nur die Gemeinden in Asia, sondern seine gesamte Gemeinde ist in seiner Hand. Da, wo Menschen sich versammeln, um Gott anzubeten, um sich zu ihm bekennen, das ist seine Gemeinde. Und diese Gemeinden sind in seiner Hand geborgen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt oder pathetisch, aber es heißt konkret für uns hier in Ottendorf, wenn wir uns hier versammeln, wenn wir gemeinsam Gottesdienst feiern in seinem Namen, dann können wir sicher sein, dass Jesus mittendrin ist, dass wir in seiner Hand sind. Er sorgt sich um uns, er schützt uns und er führt uns. Und zusätzlich möchte er uns gebrauchen. Sonst würde er die Gemeinden ja nicht in der Hand halten, sondern da könnte sie ja auch in die Tasche stecken. Die Gemeinde und jeder Einzelne von uns hat einen klaren Auftrag. Gott groß machen und Menschen von Gottes Liebe erzählen, Gott anbeten. Aber eben niemals in Eigeninitiative, sondern immer in der Hand Gottes. Die Gemeinden in der starken rechten Hand Gottes stehen als Bild dafür, dass Gott sie, also auch uns, als Werkzeug geschaffen hat und uns gebrauchen will. Aber zurück zu Johannes, auch er spürt diese rechte Hand. Aber er legte seine rechte Hand auf mich und sagte, hab keine Angst, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, aber jetzt lebe ich in alle Ewigkeit und habe die Schlüssel für Hölle und Tod. Gerade noch war die Hand voller Sterne, alle Gemeinden im Griff. Da hat Gott auf jeden Fall zu tun. Aber in diesem Moment ist das Wichtigste, das Vertrauen des Johannes zu stärken. Und dafür lässt Jesus alles stehen und liegen. Hab keine Angst, sagt er, fürchte dich nicht. Die Größe und Heiligkeit Gottes, die bleibt bestehen. Die Vollmacht, die ihm gegeben ist, die betont Jesus sogar noch einmal. Aber nicht, um Johannes einzuschüchtern, sondern um ihm Mut zu machen. Bei mir bist du sicher. Ich habe die Vollmacht und du brauchst dich nicht fürchten. Jesus legt die Hand auf ihn und zeigt damit, du gehörst zu mir. Es ist nichts mehr, was zwischen uns steht. Und es erinnert an das Bild, welches Jesus schon zu seiner Zeit auf der Erde über die Liebe Gottes gebraucht hat. Der Hirte lässt die 99 Schafe allein, um das eine zu suchen, welches ihn jetzt ganz besonders braucht. Vielleicht ist dein Gottesbild unvollständig. Du bezweifelst, dass Gott sich wirklich für dich interessiert, weil er ja so groß ist und unnahbar scheint. Oder du traust Gott nicht zu, dass er die Größe hat, sich deiner Probleme anzunehmen. Vielleicht hast du auch Angst davor, Gott näher kennenzulernen, weil du dich selbst kennst und dich klein fühlst. Dann denk an die rechte Hand. Sie zeigt uns das wahre Wesen Gottes. Das ist unser Gott. Er ist der Herr der Welt, stark und mächtig. Und trotzdem hat er mich als Einzelnen im Blick. Er hat den Tod besiegt. Und trotzdem kümmern ihn auch meine kleinen und meine großen Sorgen. Er ist mächtig, er steht über den Mächten der gesamten Welt. Und trotzdem hört er auch mein Gebet. Er ist der Schöpfer Er ist der Größte. Und trotzdem bin ich für ihn keine Kleinigkeit. Auch du bist keine Kleinigkeit für ihn, sondern so wichtig, dass es alles stehen lässt, um sich auf dich zu konzentrieren und dich zu berühren, damit du wieder Mut hast. Fürchte dich nicht. Hab keine Angst. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Das ist unser Gott. Amen.